Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort und wir beten, dass du noch weiter zu uns sprichst durch dein Wort heute Morgen. Dass du zu unserem Herzen sprichst, uns Wegweisung, uns Richtung gibst. Hilf du mir zu sprechen, Herr, und hilf du uns zu hören. Amen. Ja. Ja, Vater, und wir beten für den Peter, dass du kommst mit deinem Frieden in sein Herz, dass du Heilung gibst, wo er Heilung braucht, wo kein Mensch drankommt, Vater. Darum beten wir in Jesu Namen. Ja, tu du das, was kein Mensch tun kann, Vater. Wir beten darum in Jesu Namen. Amen. Ja, wir haben in dieser Woche 3 Tage Bibelschule hinter uns und einige von euch waren da. Darf ich mal sehen, wer da war von euch? Ja, die meisten, genau, die meisten waren da. Und das Thema war Leben im Heiligen Geist oder der Heilige Geist. Und ich möchte heute eine Ergänzung zu dem bringen, was in dieser Woche war. Und zwar, ihr kennt vielleicht eine wichtige Stelle, Matthäus 22, Vers 29. Da steht Folgendes. Matthäus 22, Vers 29. Okay, lasst die einfach fertig beten. Sonst könnt ihr auch in die Küche gehen. Okay, Matthäus 22, 29. Das ist in einem Zusammenhang. Da kommen Menschen zu Jesus und sagen Folgendes. An jenem Tag kamen Sadduzäer zu Jesus, die sagten, es gebe keine Auferstehung. Und sie fragten Jesus und sprachen, Lehrer, Mose hat gesagt, wenn jemand stirbt und keine Kinder hat, so soll sein Bruder seine Frau heiraten. Und so soll seinem Bruder Nachkommenschaft erweckt werden. Es waren aber bei uns 7 Brüder. Der erste heiratete und starb, weil er keine Nachkommenschaft hatte, hinterließ er seine Frau seinem Bruder. Ebenso auch der zweite und der dritte bis auf den 7. Zuletzt aber von allem starb die Frau. Wessen Frau von den 7 wird sie nun in der Auferstehung sein? Denn alle hatten sie. Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, ihr irrt, weil er die Schrift nicht kennt, noch die Kraft Gottes. Dieses Wort, was Jesus da sagt, ist sehr wichtig. Er sagt, ihr irrt euch überhaupt mit eurer Frage, weil er die Schrift nicht kennt, weil er die Bibel nicht kennt, weil ihr Gottes Kraft nicht kennt. Und es ist leicht, sich zu irren, wenn man Gottes Kraft nicht kennt. Weil dann traut man Gott nichts zu. Dann denkt man, Gott kann eigentlich gar nichts. Ja? Es muss alles so gehen, wie es immer geht. Aber wenn man Gottes Kraft schon mal gespürt hat, ein bisschen, dann weiß man, dass Gott mehr machen kann als wir Menschen. Dass er Kraft hat über unsere Vorstellung hinaus. Also man kann sich irren, wenn man Gottes Kraft nicht kennt. Und ich glaube, dass viele Christen sich irren, wenn sie Gottes Kraft nicht kennen. Und ich habe das schon erlebt, dass gerade Leute, die die Kraft des Heiligen Geistes ablehnen, sich irren und sich manchmal öffnen für andere Kräfte. Und ohne das zu wissen, für alternative Medizin, für Homöopathie und da wird irgendwelche Kraft dann auf einmal angenommen und irgendwelche Kraft geglaubt, weil man Gottes Kraft nicht kennt. Das habe ich öfter gesehen. Deshalb ist es ganz wichtig, dass wir Gottes Kraft kennen und dass wir auch Gott darum bitten, seine Kraft zu kennen. Wenn wir nicht das Echte kennen, ist es ganz einfach, irgendwann dem Falschen auf den Leim zu geben. Aber wenn du das Echte kennst, ja, wenn du einmal das Echte geschmeckt hast, wenn du mal das echte Nutella gegessen hast, dann willst du nicht mehr das Nutella aus dem Aldi. Stimmt's? Also bei unseren Kindern ist das so. Wenn die mal das echte Nutella gegessen haben, dann wollen die nicht mehr das Nutella aus dem Aldi. Weil das ist irgendwie fake. Da gibt es noch schlimmere als die aus dem Aldi. Und egal, ob du das falsche Nutella in ein Nutella-Glas füllst und Nutella draufschreibst, es schmeckt trotzdem nicht nach Nutella. Und wenn du geübt bist, dann kannst du das rausfinden. Also ich glaube, es gibt Leute, die könnten, wenn ich denen einen Löffel Schokocreme gebe, die könnten das Nutella rausfinden, oder? Könntet ihr das auch? Du auch, ja. Genau. Okay, mit Gottes Kraft ist es nicht ganz so einfach, aber es ist ein bisschen so ähnlich, wenn wir mal geschmeckt haben, wie der Heilige Geist ist, wie Gott ist. Dann können wir das leichter unterscheiden von dem Falschen. Und Jesus warnt uns, dass am Ende der Zeit viele Christen auf falsche Wunder reinfallen. Ja? Matthäus 24,24 ist so eine wichtige Stelle. Da steht, und es werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und werden große Zeichen und Wunder tun. Also Jesus sagt, es wird eine Zeit kommen, wo falsche Propheten kommen, falsche Messiasse, falsche, die sagen sogar, ich gehöre zu Jesus oder ich glaube an Jesus oder ich bin Jesus. Und die werden große Zeichen und Wunder tun. Jesus sagt nicht, dass das alles fake ist. Er sagt, die werden das tun, die werden Zeichen und Wunder tun, aber nicht in der Kraft Gottes. Deshalb, wenn wir ein Wunder sehen oder irgendwas sehen, zu mir ist auch jemand gekommen, hat gesagt, ja, das hat funktioniert, die Heilung durch die Wahrsagerin, ja, oder durch das Besprechen, hat funktioniert. Es war ein Wunder, ja, das war ein Wunder, aber das war nicht ein Wunder aus Gottes Kraft. Nicht jedes Wunder ist schon automatisch von Gott. Nicht alles Übernatürliche ist automatisch von Gott. Und Jesus sagt, es sind falsch. Um, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Siehe, ich habe es euch vorhergesagt. Und deshalb ist es wichtig, dass wir das Echte kennen, dass wir den Heiligen Geist kennen, dass wir wissen, wie er ist, dass wir wissen, wie er in unserem Herzen wirkt, dass wir auch sehen, was er tun kann, um dann zu unterscheiden, was nicht von ihm ist. Also, das ist das Erste. Also was zum Beispiel auch falsch ist, was nicht dem Heiligen Geist entspricht und Gottes Kraft entspricht, ist, wenn Menschen Gottes Kraft manipulieren. Das sage ich öfter mal, aber das ist was wir nicht tun dürfen und auch solchen Menschen nicht folgen, die Gottes Kraft manipulieren durch Umdrücken oder durch irgendwelche Geschichten. Ja. Okay, aber da gibt es ein zweites, warum wir uns irren können, und das ist heute mein Thema. Wir können uns irren, wenn wir Gottes Wort nicht kennen. Ihr irrt euch, weil ihr die Schriften nicht kennt, weil ihr Gottes Wort nicht kennt. Und auch das ist eine Quelle von Irrtum, wenn wir Gottes Wort nicht kennen. Wir können nicht mehr unterscheiden dann, wenn wir Gottes Wort nicht kennen, können wir nicht unterscheiden, was sind unsere Gedanken? Was ist Gottes Gedanken? Was ist das, was da verkündigt wird? Ist das von Gott? Ist das nicht von Gott? Ist das Irrtum? Ist das Wahrheit? Ist das Lüge? Wir können das nicht unterscheiden, wenn wir Gottes Wort nicht kennen. Woran willst du das messen? An deinem Gefühl? An dem, was du für richtig hältst? An deinen Erfahrungen? Woran willst du das messen, was die Wahrheit ist? Wir müssen es messen an dem offenbarten Wort Gottes. Und Gottes Wort sagt uns, wir können Offenbarungen nur beurteilen durch das Wort Gottes. Zum Beispiel in Hebräer 4, Vers 12 steht, Das Wort Gottes ist wie ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Und das Wort Gottes unterscheidet und dringt durch und unterscheidet Geist und Seele, Leib, Gedanken, ist ein Richter der Gedanken des Herzens. Wir lesen diese Stelle mal, die ist wahrscheinlich den meisten bekannt. Hebräer 4, Vers 12. Hat das jemand gefunden? Hast du es, Joni?
Okay. Eines müssen wir wissen. Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Das schärfste, beidseitig geschliffene Schwert ist nicht so scharf wie dieses Wort, das Seele und Geist und Mark und Bein durchdringt und sich als Richter unserer geheimsten Wünsche und Gedanken erweist.
Genau, das Wort Gottes kann dich beurteilen und kann offenbar machen, was in deinem Herzen ist. Ohne das Wort Gottes kannst du nicht Jesu Jünger sein. Jesus sagt in Johannes 8, 31, wenn ihr in meinem Wort bleibt, werdet ihr meine Jünger sein. Johannes 8, 31. Die lesen wir auch, die Stelle. Jesus sprach nun zu den Juden, die an ihn geglaubt hatten, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, das heißt, wenn wir nicht in seinem Wort bleiben, können wir nicht seine Jünger sein. Wir können uns da nichts vormachen. Ja, das hängt zusammen. Wir können Gott nicht wirklich lieben, wenn wir nicht in seinem Wort bleiben. Wisst ihr das? Kann mal jemand Johannes 14, Vers 23 lesen?
Jesus antwortete und sprach zu ihnen, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort haben, halten. Und mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden zu ihm kommen.
Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten. Steht da. Es ist unmöglich zu sagen, ich liebe Jesus und halte sein Wort nicht. Es ist unmöglich. Glaubt ihr das? Ich kann nicht sagen, ich liebe Jesus und halte sein Wort nicht. Ich kann auch nicht heilig leben. Weil Jesus sagt in Johannes 17, 17, Vater, heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Also das Wort Gottes hat eine zentrale Bedeutung für uns, dass wir das Wort Gottes kennen. Das ist der Richter unseres Herzens. Das ist das, wodurch wir unterscheiden. Es ist das, wodurch wir heilig leben können, wo Gott uns seine Pläne zeigt. Wir werden seine Jünger, wenn wir in Gottes Wort bleiben, wenn wir sein Wort kennen und dadurch ihn besser kennen. Und es ist ein Zeichen von Liebe zu Jesus, wenn wir sein Wort halten. Es ist übrigens bei jeder Vater-Kind-Beziehung so. Ja, Liebe drückt sich darin aus, wenn man das Wort hält. Meine Frage ist an dich heute, welche Bedeutung hat das Wort Gottes für dich? Ja, wir haben letzte Woche die Bedeutung vom Heiligen Geist hervorgehoben. Wir irren uns, wenn wir den Geist nicht kennen, deshalb haben wir den Heiligen Geist betont. Aber wir müssen auch das andere betonen. Das Wort Gottes. Welche Bedeutung hat das Wort Gottes für uns? Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist für uns, das neu anzuschauen. Und neu zu sagen, Herr, dein Wort muss mir wichtig sein. Praktisch in meinem Leben. Deshalb, es geht mir darum, wie viel Zeit hast du mit dem Wort Gottes? Liest du noch im Wort Gottes? Hast du mal angefangen, damit wieder aufgehört? Das Wort Gottes muss einen Platz in deinem Leben haben, weil es hängt direkt zusammen mit dem, dass du Jesus lieb hast, dass du Jesus folgst, dass du sein Jünger bist, dass du Gott kennst, dass du die Wahrheit beurteilen kannst. Alles andere ist heiße Luft und Irrtum. Und Jesus sagt, du irrst dich, wenn du sein Wort nicht kennst. geht es jetzt nicht nur darum, dass ihr alle mehr in der Bibel lesen sollt. Das wäre schön, ja, wenn ihr das macht. Aber mir geht es um noch was anderes. Mir geht es darum, dass wir unsere Haltung zum Wort Gottes überprüfen. Und die erste Haltung, die wir brauchen, ist, glaube ich, dem Wort Gottes zu gehorchen. Ja, ihr guckt mich heute so traurig an. Ja, das ist heute meine Botschaft. Ja, ein bisschen was anderes. Ja, nicht so ganz nett. Das Nette war schon heute. Jetzt kommt das andere. Dem Wort Gottes gehorchen. Lasst uns dem aussetzen, auch wenn es unbequem ist. Guckt euer Leben an. Ich will euch nicht verurteilen. Ich will uns eine Richtung geben, auch für dieses Jahr. Ja? Dem Wort Gottes gehorchen hat was mit Liebe zu Jesus zu tun. Wir singen heute viele Lieder mit Texten, die von einer intimen Beziehung zu Jesus reden. Und ich habe überhaupt nichts dagegen. Aber das muss eingebettet sein in einem Verständnis vom Wort Gottes. Und davon, dass wir dem Wort Gottes gegenüber gehorsam sind. Wenn das nicht dabei ist, wenn wir nicht das Wort Gottes kennen, das Wort Gottes ehren und dem Wort Gottes gehorsam sind, sind diese ganzen Lieder über intime Beziehung zu Jesus Schall und Rauch und Fake. Fake heißt, wisst ihr, was Fake ist? Nicht? Das ist falsch. Ja? Ich lese das nochmal, Johannes 15, 10. Wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben. 1. Johannes 2, Vers 5. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollendet. Hieran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Ja, 1. Johannes 5, 3. Denn dies ist die Liebe Gottes, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer. Ja, es geht jetzt nicht um Gebote halten, es geht um Liebe zu Jesus. Darum geht's. Aber das drückt sich aus in was? Und das drückt sich auch darin aus, dass wir sein Wort ernst nehmen und sein Wort lieb haben. Und Jesus geht sogar noch einen Schritt weiter. Da kommt seine Familie, er predigt in einem Raum und seine Familie steht draußen und sagt, wir müssen den rausholen, Jesus ist verrückt geworden. Und dann schicken sie rein und sagt, holt mal den Jesus raus. Und dann kommen Leute zu Jesus rein in den Raum und sagen, du, deine Mutter ist draußen und deine Brüder. Und er sagt, Jesus, Lukas 8, Vers 21, er antwortete und sprach zu ihnen, meine Mutter und meine Brüder sind die, welche das Wort Gottes hören und tun. Auch hier wieder, das Wort Gottes entscheidet. Und ich möchte was dazu sagen, zum Wort Gottes gehorchen möchte ich eine Sache sagen. Es ist nicht deine Aufgabe zu überlegen, was die Konsequenzen sind, wenn du dem Wort Gottes gehorchst. Manchmal überlegen wir uns, ja, wenn ich das wirklich tue, was Jesus sagt, was hat das dann für Konsequenzen? Oh, das muss ich mir genau überlegen. Aber das ist nicht deine Aufgabe. Deine Aufgabe ist nicht vorher zu überlegen, was hat es für Konsequenzen, wenn ich Gott gehorche. Was wird dann geschehen mit mir? Was werden die Leute denken? Wenn ich Gott gehorche, habe ich dann genug zu essen? Wenn ich Jesus nachfolge, werde ich dann mein Haus verlieren? Was ist mit meiner Zukunft, wenn ich Jesus folge? Was ist mit meiner Arbeit? Was ist mit meinen Kindern? Was mit meinen Eltern? Was mit meinen Freunden? Oder wenn ich Jesus wirklich nachfolge, komme ich dann ins Gefängnis? Was passiert, wenn ich Gott wirklich gehorche? Diese Fragen brauchst du dir nicht stellen. Es ist nicht deine Verantwortung, darüber nachzudenken. Das kannst du an Gott abgeben. Es ist seine Verantwortung. Du brauchst einfach nur Gott vertrauen und sagen, ich mache das, was du sagst. Nicht, was Menschen sagen, was Gott sagt. Du bist nicht für die Konsequenzen deines Gehorsams verantwortlich, aber du bist für die Konsequenzen deines Ungehorsams verantwortlich. Ja? Also das ist das Erste. Ist das unsere Haltung dem Wort Gottes gegenüber? Sagen, Herr, ich möchte das tun, was du sagst. Das Zweite, was damit zusammenhängt, ist dem Wort Gottes gegenüber treu sein. Was meine ich damit? dem Wort Gottes gegenüber treu sein heißt, dass wir das Wort Gottes ehren, dass wir sagen, Herr, ich ehre es als dein Wort. Ich höre es, wie es ist. Ich nehme es auf und nehme es an, wie es ist. Und ich bewahre es, wie es ist. Das heißt, ich lege es nicht an die Seite und suche einen anderen Weg, wenn mir das Wort Gottes nicht passt. Oder ich verändere es, passe das ein bisschen an, schwäche das ab. Oder ich diskutiere das weg. Oder ich passe das ein bisschen politisch korrekt an in diese Zeit, das Wort Gottes. Es ist eine große Gefahr immer wieder, dass wir das Wort Gottes einfach politisch korrekt anpassen an unsere Lebensumstände. Und dann passt es schon. Ich möchte euch ein paar Beispiele geben, die was mit unserem ganzen Land zu tun haben. Jetzt nicht nur in dein eigenes Leben, sondern ich gebe euch mal ein ganz anderes Beispiel, an das ihr vielleicht gar nicht gedacht habt. Es gibt eine große Diskussion in der evangelischen Kirche und nicht nur dort über das, wie wir Jesus und seinen Tod am Kreuz verstehen. Und es gibt große Tendenzen, dieses biblische Denken über das Opfer abzuschaffen. Dass Jesus gekommen ist und sein Leben als Schuldopfer gegeben hat für unsere Schuld. Dass er gestorben ist an unserer Stelle für unsere Schuld. Und dass es sowas gibt wie Gottes Zorn. Die Bibel redet davon, dass Gott zornig ist über Sünde. An vielen Stellen redet Gottes Wort darüber. Und dass Jesus uns vor diesem Zorn gerettet hat. Ja, Gott ist nicht, Gott liebt Menschen, aber er ist zornig auf Sünde. Und das passt mit seiner Heiligkeit nicht zusammen. Und Jesus ist gekommen und hat bezahlt und hat uns versöhnt mit dem Vater. Gottes Zorn ist nicht einfach nur eine Emotion Gottes, dass Gott irgendwie böse ist. Ja, er hat einfach schlechte Laune, ist böse und dann oder hat sich geärgert über uns, weil wir was Böses getan haben und deswegen ist er zornig. Nein, Zorn Gottes ist Gottes Gericht. Wenn Paulus über den Zorn Gottes redet, dann redet er über das Gericht Gottes über Sünde. Der Zorn Gottes wird offenbart. Über alle Gottlosigkeit, sagt er im Römerbrief. So fängt er mit dem Evangelium an. Und nur wenn wir das verstehen, verstehen wir, warum Jesus gekommen ist und gestorben ist. Es ist eine wichtige Sache. Und ich habe hier wieder ein Interview gelesen von dem Vorsitzenden der Evangelischen Kirche Deutschland, Nikolaus Schneider. Habt ihr von dem schon mal gehört? Nein? Ja, ist nicht so wichtig für euch, aber ist nicht unwichtig, das zu wissen. Ja. Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche in Deutschland. Und er sagt, Gott braucht kein Sühneopfer. Wenn er das Interview liest, dann sieht man, wie er den Tod Jesu am Kreuz umdeutet. Ja, dann ist das nur noch, dass Jesus sich reinbegeben hat in das tiefste menschliche Leid und so seine Liebe gezeigt hat. Aber Gott braucht kein Sühneopfer. Das ist aber definitiv nicht das, was Gottes Wort sagt. Ja? Ist Jesus für mich gestorben? Da sagt er, Jesus überwindet die Macht des Todes und die absolute Macht des Bösen durch das Kreuz. Das ist für mich wesentlich. Ja? Aber nicht in dem Sinne einer stellvertretenden Übernahme von Strafe ist er für mich gestorben. Das sagt der Chef der evangelischen Kirche in Deutschland. Könnt ihr im Internet lesen. So, sind wir dem Wort Gottes gegenüber treu? Oder passen wir das an unseren Zeitgeist, wo Leute sagen, das will ich nicht mehr. Und selbst weite Teile der evangelischen Kirche sagen, wir wollen das nicht mehr. Und auch andere Leute im freien, freikirchlichen Raum anfangen, an dieser Verständnis von dem Tod Jesu zu deuten. Und das umzudrehen. Es soll mal reichen, was der Mann sagt. Ich glaube, wir müssen dem Wort Gottes gegenüber treu sein und sagen, auch wenn das unserem menschlichen Verstand vor den Kopf schlägt, Gottes Wort sagt, dass Jesus für uns als Schuldopfer gestorben ist, unsere Schuld bezahlt hat, unsere Sünde bezahlt hat, die wir, oder die Strafe bezahlt hat, die wir verdient hätten. Und so sind wir gerettet. Darin zeigt Gott seine Liebe, dass Jesus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Es gibt auch noch andere Punkte. Vor 2 Wochen hat die Familienministerin Christina Schröder im Bundestag Folgendes behauptet: Es ist egal, ob man der Gott oder die Gott oder das Gott sagt. Man kann Gott auch mit das Gott anreden. Gott weiß schon, wer gemeint ist, und er ist nicht, für ihn macht es keinen Unterschied, wenn wir sagen das Gott. Was sagt ihr denn dazu? Da haben dann sowas für den Bundestag bei uns verhandelt. Das passt nämlich so richtig schön in das Gender Mainstreaming. Ja? Wir sind alle nicht Mann und Frau. Das ist alles nur eine Erfindung von der Gesellschaft und Prägung deiner Geschichte. Und so ist es auch bei Gott. Ja? Der ist eigentlich gar nichts. Und dann kann man auch das Gott sagen. Genau wie man sagen, das Markus oder das Anja oder keine Ahnung. Ja, aber das geht viel tiefer. Ja? Die Frage ist, was sagen wir da? Und es ist erstaunlich, wie wenig Leute was dagegen gesagt haben. Katholische Kirche hat was gesagt. Alle anderen? Ja, schon okay. Ihr wisst aber, dass Gott sich in Gottes Wort offenbart als Vater. Als Vater. An keiner Stelle offenbart Gott sich in Gottes Wort als Mutter. An keiner Stelle. Es gibt eine Stelle oder ein paar Stellen, wo er sagt, ich bin wie eine Mutter, ich tröste euch, wie eine Mutter euch tröstet. Zum Beispiel Jesaja 66, 13. Das mache ich auch manchmal. Ich tröste auch manchmal wie eine Mutter. Oder räume auf wie eine Mutter. Oder koche wie eine Mutter. Oder was weiß ich. Aber ich bin ein Vater und Gott ist Vater. Er offenbart sich als Vater und es ist nicht egal, ob wir sagen, das Gott, der Gott, die Gott. Es ist überhaupt nicht egal. Sind wir dem Wort Gottes gegenüber treu, auch wenn alle in Deutschland behaupten, das ist anders und in weite Teile der Christenheit sagen, ist uns egal? Wisst ihr, das kann in Zukunft Konsequenzen haben. Deshalb sage ich, wir müssen dem Wort Gottes gegenüber treu sein. Das offenbart Gott und daran halten wir fest. Wer mich liebt, hält meine Worte. Oder Johannes 14, 24, wer mich nicht liebt, hält meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr gehört habt, ist ja gar nicht mein Wort, sondern des Vaters, der mich gesandt hat, sagt Jesus. Johannes 14, 24. Und ich möchte in euch so ein Eifer und eine Entschlossenheit wecken, zu sagen, wir stehen fürs Gottes Wort und wir sind dem Wort Gottes treu. Auch in dem, was das Wort Gottes lehrt. Weil es gibt heute die Tendenz zu sagen, Lehre ist nicht so wichtig. Erfahrung ist wichtig. Ich sage, Erfahrung ist wichtig. Aber Lehre ist auch wichtig. Wahrheit ist wichtig. Viele Menschen fragen heute nicht mehr nach der Wahrheit. Aber es kommt auf die Wahrheit an. Es kommt auf die Wahrheit an. Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit. Und mein Wort ist die Wahrheit. Und wir können nicht einfach sagen, Wahrheit ist nicht wichtig. Ich möchte noch was dazu sagen. Es gibt immer mehr die Mode und auch die Tendenz in christlichen Kreisen, auch in freikirchlichen Kreisen, noch andere Autoritäten neben das Wort Gottes zu stellen. Ich mache gleich ein paar Beispiele. Ich glaube aber, dass das Wort Gottes unser einziger verbindlicher Maßstab ist. Für alles, was wir lehren, für alles, was wir glauben und für das, wie wir unser Leben führen. Okay, an manchen Stellen müssen wir streiten darüber, wie es gemeint ist. Ja, an manchen Stellen müssen wir uns klar werden darüber, was Gott für uns sagt. Ja, aber das ist was anderes. Wenn wir die Grundentscheidung getroffen haben, das ist mein Maßstab, dann dann dürfen wir uns gerne streiten und sehen, wie wir die Sachen verstehen. Ja? Und die Reformatoren, Martin Luther, der jetzt nicht unbedingt in allem mein Freund ist, aber in manchen Sachen schon. Die Reformatoren, die haben ein Wort dafür geprägt, dass die Schrift der einzige Maßstab ist. Kennt ihr das Wort? Auf Latein. Sola Scriptura. Nein, ja, Sola Scriptura. Nicht. Es hat nichts mit Solar zu tun. Also Sola, wisst ihr, was Sola heißt?
Allein.
Allein. Genau. Ja, genau. Die Italiener, die wissen das, ja. Und Scriptura? Scriptura. Scriptura. Das heißt allein die Schrift. Allein die Schrift. Das ist unser Maßstab. Nicht die, und damals war das für Luther ein großes Thema, nicht das, was der Papst sagt, nicht die Kirchengeschichte, nicht irgendwelche Konzilsbeschlüsse, nicht was Hartwig Henkel sagt und nicht was Reinhard Bonnke sagt und nicht was irgendjemand sagt, alleine die Schrift. Da gab es übrigens noch zwei andere Solas, kennt ihr die auch? Sola und Sola, zwei andere Sola, solltet ihr kennen, auch wenn ihr keine Theologen seid. Das eine ist Sola Fide. Das heißt allein durch den Glauben. Und Sola Gratia. Allein durch Gnade. Das ist ganz wichtig. Das sind drei Sachen, wo Luther mein Freund ist und wo er auch euer Freund sein sollte. Ja, allein die Schrift und wir werden gerettet vor Gott allein durch den Glauben. Und allein durch Gnade, nicht durch unsere Werke. Durch das, was er durch Jesus getan hat. Wenn ihr ihm vertrauen. Und unser Maßstab ist allein die Schrift. Und jeder von uns darf die Schrift nehmen, lesen. Und das dürfen wir uns von keinem verbieten lassen. Das ist euers. Das ist unser Geburtsrecht. Wischer ist weg, aber ist okay. Also, jetzt kann man das so ganz schleichend aufweichen. Wisst ihr, wie man das machen kann? Und es gibt zum Beispiel die Mode, was sehr populär ist, diese Bücher über Nahtoderfahrungen, wo Christen irgendwie tot waren oder fast tot waren oder halbtot oder vierteltot, keine Ahnung, und dann da irgendwas erlebt haben, und sagen, jetzt weiß ich's. Und dann kommt ein Buch. Hier, ich war 5 Minuten im Himmel. Ich weiß, wie es da aussieht. Ihr könnt mal bei den christlichen Buchläden gucken. Wie viele es davon gibt mittlerweile. Ganz modernes Buch von so einem Jungen, der 90 Minuten im Himmel war oder so. Ja? Oder Engelsoffenbarungen. Wie viele Engelbücher es gibt. Wahnsinn. Christliche, halbchristliche, unchristliche, alles mögliche. Aber über Engelbücher, wenn ihr das schaut in Amazon, Wahnsinn, was da eine Latte Engelsbücher gibt. In Ofterdingen gibt es eine Frau, die macht Engeltherapie. Ja. Therapie durch Engel. Ja. Also, diese Dinge, Entrückung in den Himmel. Es gibt ganz viele solche Bücher mittlerweile, auch christliche Bücher. Zum Beispiel in dem Buch Den Himmel gibt's echt, die erstaunlichen Erlebnisse eines Jungen zwischen Leben und Tod. Oder Engel gibt es wirklich, eine wahre Geschichte, ich war 27 Stunden verschüttet. Oder 90 Minuten im Himmel, Erfahrungen zwischen Leben und Tod. Oder der Junge, der aus dem Himmel zurückkehrte, eine wahre Geschichte. Und so weiter, so geht's weiter. Was sage ich dazu? Ich habe überhaupt nichts dagegen. Aber das hat überhaupt keine Autorität in irgendeiner Sache, was die Leute erzählen. Wenn das mit Gottes Wort übereinstimmt, preist dem Herrn. Und ansonsten interessiert es mich nicht. Und wenn 20 Leute wiederkommen und sagen, ich habe irgendwas erlebt und das ist ganz anders als in der Bibel. Ich habe ein großes Licht gesehen, Liebe, Liebe für alle. Wir brauchen alle keine Angst haben vor dem Tod, wir werden alle gerettet. Das sagen viele. die da wiederkommen. Das hat keinerlei Lehrautorität, was irgendjemand sagt, der aus einer Nahtoderfahrung zurückkommt, der im Himmel war oder sonst wo war. Das hat keine lehrmäßige Autorität für uns. Das bestätigt oder das beweist überhaupt gar nichts. Könnt ihr das so sehen? Das beweist gar nichts, weil das kann alles Mögliche bedeuten. Und Jesus sagt, gibt uns ein Beispiel. Jesus selber spricht das Thema schon an. In Lukas 16 erzählt er diese Geschichte von dem reichen Mann und dem armen Lazarus. Und da steht, dass der arme Lazarus in Abrahams Schoß landet und der Reiche landet irgendwo im Feuer. Und dann sagt der Reiche zu Abraham, Abraham, schick doch bitte jemanden zurück, schick doch den Lazarus zurück, der meine Geschwister und meine Eltern und alle warnt, dass sie ja nicht auch noch hierher kommen, wo ich bin. Und dann sagt Jesus was. Wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, so würden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten auferstände. Worauf weist Jesus hin? Auf Mose und die Propheten? Oder ich sage nochmal etwas weiter. Auf Gottes Wort. Er sagt, darauf hören wir. Das ist unsere einzige Lehrautorität. Unsere einzige Lehrautorität. Und deshalb müssen wir Gottes Wort kennen und diese ganzen übernatürlichen Sachen auch. Lasst euch davon nicht zu sehr beeindrucken. Ich habe gar nichts dagegen, wenn wir das lesen und sagen, okay, das scheint mit Gottes Wort übereinzustimmen, was der sagt. Habe ich auch schon gehört. Ich habe gute Sachen gehört von einem Neuseeländer, der ein paar Minuten tot war, und Frank Breido, wenn euch das was sagt, der mehrere Minuten tot war. Okay, aber er bestätigt das, was in Gottes Wort ist. Dann kann ich damit was anfangen. Aber so rum mache ich das. Ich teste, was er sagt am Wort Gottes. Und wenn das nicht damit übereinstimmt, interessiert es mich nicht. Und wenn er 20 Mal tot war, dann müssen wir das verwerfen. Das ist keine Autorität neben dem Wort Gottes. Und ihr könnt es euch vorstellen, das neueste Buch vom Hüttenautor ist genau eine Nahtoderfahrung. Da ist jemand tot zwischen Himmel und Erde und kriegt seine zweite Chance und kommt zurück und muss dann irgendwas erfüllen auf der Erde. Das Buch heißt auch noch Der Weg. Es gibt aber nur einen Weg und der ist Jesus. Das Buch heißt Der Weg und das handelt genau um solches Ding. Das ist einfach die Modewelle und das gibt dem Ganzen so ein Ding von Glaubwürdigkeit, was er da erzählt. Und soweit ich das bisher sehe, ist es noch unverblümtere Verführung als die Hütte selber. Wie beurteilen wir die Sachen? Wir beurteilen es am Wort Gottes. Und selbst Paulus ist da ganz scharf, ja. Im Galater 1, Vers 8. Es gilt übrigens auch für Engelsoffenbarungen. Das soll uns überhaupt nicht beeindrucken, wenn irgendein Engel kommt und uns irgendwas erzählt. Gibt es Engel? Natürlich gibt es Engel. Gottes Wort redet an vielen Stellen von Engeln. Und was sind Engel? Sie sind dienstbare Geister, sie dienen den Plänen Gottes. Sie haben überhaupt keine Lehrbefugnis. Sie haben überhaupt nicht die Befugnis, uns irgendwas über Wahrheit oder so zu sagen. Sie dienen Gottes Plänen. Deshalb müssen wir die Geister prüfen, ob sie aus Gott sind. Und Paulus sagt hier was im Galaterbrief, Kapitel 1, Abvers 6. Ich wundere mich, dass ihr euch so schnell von dem, der euch durch die Gnade, sola gratia, beruft, abwendet zu einem anderen Evangelium, wo es doch gar kein anderes gibt. Einige verwirren euch nur und wollen das Evangelium des Christus umkehren. Wenn aber auch wir oder ein Engel aus dem Himmel euch etwas als Evangelium entgegen dem verkündigen, was wir euch als Evangelium verkündigt haben, er sei verflucht. Wie wir früher gesagt haben, so sage ich auch jetzt wieder, wenn jemand euch das etwas als Evangelium verkündigt, entgegen dem, was ihr empfangen habt, er sei verflucht. Und wenn es ein Engel ist und wenn es der auferstandene Chrysostomus ist und wenn es der was weiß ich ist, es interessiert mich nicht. Und wenn er 20 Mal tot war und irgendwas erzählt. Leute, ich möchte das euch vermitteln. dass wir treu sein müssen dem Wort Gottes gegenüber und sagen, das ist der Maßstab für Wahrheit und wir nehmen uns das Recht raus, alles daran zu prüfen. Und ich bin überhaupt nicht beeindruckt, wenn einer ein dickes Buch schreibt und mir was anderes erzählt. Versteht ihr das? Das muss unser Eifer sein fürs Wort Gottes. Lasst euch nicht beeindrucken von irgendwelchen übernatürlichen Sachen, die dem Wort Gottes widersprechen. Wenn Paulus sagt, selbst ein Engel interessiert mich nicht, und Engel können ganz schön furchteinflößend sein, sagt, interessiert mich nicht. Der sei verflucht, ein verfluchter Engel. Und verflucht heißt nicht an dieser Stelle, dass Paulus jetzt irgendwie böse ist und einen Fluch ausspricht. Ha, ich weiß nichts Schlimmeres zu sagen als so ein Böser, das sage ich halt, so ein verfluchter Kerl. Nein, das geht's nicht darum. Fluch in diesem Sinn. Ja? Verflucht heißt, der ist unter Gottes Gericht. Anathema heißt das griechische Wort. So ein Mensch, so ein Engel ist unter Gottes Gericht. Warum? Weil er das Evangelium, weil er die Wahrheit verdreht. Es ist, Wahrheit ist wichtig. Ich möchte da so eine Leidenschaft für die Wahrheit auch in euch wecken. Ja, wir brauchen die Erfahrung von Gottes Kraft und wir müssen eine Leidenschaft für die Wahrheit haben aus dem Wort Gottes. Deshalb bleib dem Wort Gottes gegenüber treu. Halte es fest, bewahre es, verteidige es. Das ist deine Ehre. Ich gehe noch einen Schritt weiter. Also dem Wort Gottes gehorchen, dem Wort Gottes gegenüber treu sein und Verfolgung um des Wortes willen erdulden. Spätestens jetzt wollen manche nach Hause gehen. Eine Frage an euch. Glaubt ihr, dass eine Verfolgung auf uns zukommt? Wer glaubt es? Könnt ihr mal die Hände zeigen? Wer glaubt es nicht? Wer ist unentschlossen? Okay. Also, es ist interessant. Ich habe einen Vortrag gehört von jemand, der diese Frage regelmäßig stellt. Der reist viel umher oder ist viel umhergereist, ist letztens gestorben. Und er hat diese Frage immer wieder gestellt. Und der hat immer wieder seine Zuhörer gefragt, glaubt ihr, dass eine Verfolgung auf uns zukommt? Und er sagt so im Schnitt 80% sagen ja. Okay, lasst uns mal das ganz bekannte Gleichnis Matthäus 13 lesen. Ich lasse es einfach mal offen. Ja. Ich sage jetzt im Moment noch nichts dazu. Ich möchte einfach auf was anderes raus. Matthäus 13, Vers 20. Das ist das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld. Und da spricht Jesus auch über das Wort, was gesät wird. Und dann gibt es verschiedene Menschen, die das auf eine verschiedene Art und Weise annehmen, das Wort Gottes. Vier verschiedene Typen Menschen, sagt er, die einen nehmen es gut, gerne an, verlieren es aber schnell wieder und so weiter. Die anderen wird es von Sorgen erstickt und bei den anderen bringt es Frucht. Ich lese euch jetzt die Auslegung von dem Gleichnis vor. Hört ihr nun das Gleichnis vom Sämann? So oft jemand das Wort vom Reich Gottes hört und nicht versteht, kommt der Böse und reißt es weg aus seinem Herz, was in sein Herz gesät war. Dieser ist es, bei dem an den Weg gesät ist. Bei dem aber auf das Steinige gesät ist, dieser ist es, der das Wort Gottes hört und sogleich mit Freuden aufnimmt. Er hat aber keine Wurzel in sich, sondern ist nur ein Mensch des Augenblicks. Wenn Bedrängnis entsteht oder Verfolgung um des Wortes willen, nimmt er sogleich Anstoß. Bei dem aber unter die Dornen gesät ist, dieser ist es, der das Wort Gottes hört und die Sorge der Zeit und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort und er bringt keine Frucht. Bei dem aber auf die gute Erde gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört und versteht, der wirklich Frucht bringt, der eine trägt 100, der andere 60, der andere 30-fach. Hier kommt dieses Wort vor Verfolgung um des Wortes Gottes willen. Ist das übertrieben? Verfolgung um des Wortes Gottes willen? Ich glaube nicht. Ich glaube auch, dass Verfolgung viel kleiner anfängt. Was passiert mit deiner Treue zum Wort Gottes, wenn du Nachteile hast, weil du die Wahrheit sagst, weil du bei der Arbeit nicht lügst, weil du Betrug nicht mitmachen willst, weil du Jesus gehörst und weil du dem Wort Gottes treu sein willst? Was passiert? Du kriegst die schlechtere Arbeit oder Krankenschwestern, die nicht bei Abtreibungen mitmachen. Ärzte, die nicht bei Abtreibungen mitmachen. Um des Wortes willen. Meine Frau hat es gemacht. Was passiert da? Du kannst deinen Job verlieren. Oder was passiert, wenn du deinen Job verlierst, weil du dich taufen lässt? Verfolgung um des Wortes willen. Gibt es das oder gibt es das nicht? Natürlich gibt es das. Oder du verlierst Freunde, weil du dem Wort Gottes gegenüber treu sein willst, stehst auf einmal alleine da. Du machst nicht mit, du säufst nicht mit, du rauchst nicht mit, du hurst nicht mit, verlierst deine Freunde. Auf einmal bist du einsam, weil du seinem Wort gegenüber treu sein willst. Kann das passieren? Kann das passieren, dass du deswegen einsam bist? Oder dass du Außenseiter wirst? Leute dich dissen vielleicht sogar. Also schlecht über dich reden. David erzählt mir das regelmäßig, dass er zu ihm sagt, du Jude. Oder du wirst gehänselt. Du kannst nicht mit ins Kino und denselben Dreck angucken. Du hast dich entschlossen, auf deinen Ehepartner zu warten. Verfolgung um des Wortes willen. Nachteile um des Wortes Gottes willen. Ich glaube, das ist unser tägliches Brot. Und wir müssen dazu Ja sagen. Ich glaube, wir müssen dazu Ja sagen. 2. Timotheus 3,12 sagt Paulus, alle aber auch, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Wer gehört zu allen von euch? Ihr nicht? Habt ihr diesen Vers schon mal gelesen? Ich denke, wir müssen uns ab und zu damit befassen, mit dem Thema. Wir haben eine Woche lang Freude im Heiligen Geist gehabt, jetzt Treue gegenüber dem Wort Gottes. Ich könnte mir vorstellen, dass eine Verfolgung auf uns zukommt, die sieht aber anders aus, als wir uns das normal vorstellen. Und wir dürfen keine romantischen Vorstellungen haben, dass wir denken, ja, wenn das dann kommt, dann wird alles ganz anders. Dann werden wir plötzlich ganz alle übernatürliche Kraft kriegen und ganz standhaft sein. Ich glaube das nicht. Ich glaube, wenn wir jetzt nicht klar sind, entschieden sind und standhaft sind, werden wir es dann auch nicht sein. Wieso sollte das so sein? Wieso solltest du, wenn es schwerer wird, Nachteile in Kauf nehmen, wenn du sie heute nicht in Kauf nimmst? Wieso? Verfolgung um des Wortes Gottes willen. Und Jesus sagt hier so einfach, das kommt und dann gehen die wieder weg. Dann muss man einen Preis zahlen und dann gehen Leute wieder weg. Dann muss ich irgendwie Konsequenzen ziehen und dann gehe ich wieder weg. Nein, wir sind das nicht, wir machen das nicht. Wir hören uns das Wort an, dass Jesus sagt, alle, die gottesfürchtig leben wollen, alle, die Jesus nachfolgen wollen, werden verfolgt werden. Es wird so sein, lasst es uns angucken und lasst uns darauf vorbereiten. Und wir können uns darauf vorbereiten, indem wir jetzt anfangen, Jesus zu vertrauen. Weil Jesus verspricht uns sowieso, dass wir alles kriegen, was wir brauchen. Äcker und Geld, Häuser, Familie, mitten unter Verfolgung. Wir werden alles kriegen, sagt Jesus. Er wird da auf uns achten und er wird uns versorgen. Er wird uns alles geben, was wir brauchen. Aber wir brauchen diese Haltung von Mut in unserem Herzen und diese Entschlossenheit, dem Wort Gottes gegenüber treu zu sein. Was denkt ihr dazu? Was denkt ihr dazu? Ich will den Stachel jetzt nicht gleich wieder rausziehen. Ich lese euch einen Vers von meinem Freund Luther vor. Halbfreund. Der hat ein Lied gemacht, ein feste Burg ist unser Gott. Kennt ihr das? Schon mal gehört, ja? Der letzte Vers. Das Wort, sie sollen lassen stehen und kein Dank dazu haben. Das bedeutet, übersetzt auf Deutsch, das Wort müssen sie stehen lassen, ob sie wollen oder nicht. Er ist bei uns wohl auf dem Plan, also Jesus ist bei uns wohl auf dem Plan, mit seinem Geist und Gaben, man höre und staune. Nehmen Sie den Leib, gut er, Kind und Weib, lass fahren dahin. Sie haben's kein Gewinn, das Reich muss doch uns bleiben. Das hat Luther gesagt. Ich sag's nochmal. Das Wort, Sie sollen müssen Sie stehen lassen, ob Sie wollen oder nicht. Also das Wort, Sie sollen lassen stehen und keinen Dank dazu haben. Er ist bei uns wohl auf dem Plan mit seinem Geist und Gaben. Ja, das hat Luther damals ganz zu Anfang auch gesagt. Jesus ist hier mit seinem Geist und seinem Gaben. Nehmen Sie den Leib, gut er, Kind und Weib, lass fahren dahin. So redet er hier. Lass gehen. Sie haben es kein Gewinn, die haben sowieso nichts davon. Das Reich muss doch uns bleiben. Uns gehört das Reich Gottes. Egal, was man uns wegnimmt. Und das war die Haltung und die Einstellung von vielen Christen durch alle Jahrhunderte. Und ich glaube, das sollte auch ein Stück weit unsere Einstellung sein. Dass wir sagen, ja, wir sind keine geistlichen Weicheier, Warmduscher, Schattenparker, sondern wir stellen uns darauf ein, was das Wort Gottes sagt und vertrauen darauf, dass Gott mit uns ist, dass Gottes Geist mit uns ist, dass er auf unserer Seite steht, dass uns keiner schaden kann, auch wenn er will. Niemand kann uns schaden, sagt Gott, sagt Paulus. Egal, Tod, Leben, Engel, Gewalten, niemand kann uns trennen von der Liebe Gottes. Niemand kann uns scheiden von Gott. Wir werden geachtet wie Schlachtschafe, sagt er in dem Zusammenhang. Aber niemand kann uns trennen von Gottes, von Gott. Und diese Haltung, zu dieser Haltung möchte ich euch, möchte ich uns herausfordern. Und ich glaube, wir sollten uns darauf vorbereiten, indem wir diese Haltung annehmen in unserem Herzen. Auf Dinge, die kommen. Wenn ihr das auch so sehen könnt, wenigstens vielleicht ein bisschen. Ich weiß, ihr müsst darüber nachdenken. Ist auch gut so. Aber wenn ihr das wollt, dann gebt doch Gott eine Antwort. Ich bete einfach. Und ihr könnt in eurem Herzen auch Gott eine Antwort geben und eine Entscheidung treffen. Ich mache jetzt keinen Aufruf, aber wer es einfach möchte, der kann das selber tun und vor Gott aufstehen und einfach Gott sagen, ja, ich möchte das. Ich möchte deinem Wort gehorchen, treu sein und wenn es sein muss, auch Verfolgung um des Wortes willen erdulden. Vater im Himmel, ich komme zu dir und Vater, ich gebe dir dieses Wort, was ich heute gebracht habe, zurück und ich bitte darum, Vater, dass es deine Frucht in unseren Herzen bringt. Vater, wo wir Entscheidungen treffen müssen, bitte hilf uns, gute Entscheidungen zu treffen. Vater, wo wir deine Hilfe brauchen, bete ich um deine Hilfe. Ja, ich danke dir, dass du uns nicht ins offene Messer laufen lässt, sondern dass du mit uns bist. Egal, was Menschen uns tun, du bist mit uns. Aber Vater, du bereitest uns darauf vor in deinem Wort an vielen Stellen, dass wir Nachteile und Verfolgung in Kauf nehmen müssen. Und Vater, ich bete darum, dass ich selber deinem Wort gegenüber treu bin, dass ich deinem Wort gehorsam bin, dass ich auch Nachteile und Verfolgung um deines Wortes willen nicht aus dem Weg gehe, sondern das ertrage. Und Vater, hilf du uns, dir treu zu sein. Hilf du uns, da Entscheidungen zu treffen. Hilf du uns, das im Alltag umzusetzen, da wo es auf uns zukommt. Hilf du uns zu stehen für dich, Vater, und danke dafür, dass dein Geist mit uns ist. Danke, dass du uns stärkst, so wie du deine Kinder durch alle Jahrhunderte gestärkt hast. Vater, danke, dass du uns deinen Mut gibst, deine Kraft gibst, deine Liebe gibst, so wie du das durch alle Jahrhunderte deinen Kindern gegeben hast. Und Vater, gib du uns das. Und das bete ich auch für uns hier, das bete ich für meine Geschwister. Gib du uns das, dass wir dir nachfolgen. In Jesu Namen. Amen. Amen.